Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Damit herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zum Schauspiel lebenslang MCU Special Nummer 45. Ich bin der Tobi und heute Abend nur dabei der Bernd. Hallo Bernd. Das war jetzt das andere Weihnachtsbier. Ich habe schon mehrmals drüber gesprochen. Diesmal war es ein Tuborg Julebrü. Es ist das original dänische mit Lakritze versetzt. Ich hatte es letztes Mal angesprochen. Prost. Diesmal nicht auf dem Tisch. Alles gut. So, heute reden wir über die nächste Serie im MCU. Wir reden über Echo. Das ist die, ja, aus diesem Jahr quasi. Die kam Anfang des Jahres, ich glaube 5. Januar oder so kam die raus. Das war die allererste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Sie steht in der IMDb bei 6,0 Punkten. Wie gesagt, 2024. Sind nur 5 Folgen. Jeweils so die erste ist, glaube ich, die längste, die geht eine Stunde. Das Finale geht nur noch 36 Minuten oder so. Also die Folgen werden immer ein bisschen kürzer von Folge zu Folge. Die Idee, Ausführung, Showrunnerin ist Marion Dairy. Die hat vorher ein paar Folgen von Better Call Saul geschrieben. In allen zweite, dritte, vierte Staffel, fünfte Staffel auch. Und dann hier hat sie auch die ersten 3 Folgen von Echo geschrieben. Das ist quasi die Idee dazu hatte. Die Musik ist von Dave Porter. Dave Porter hat auch die Musik bei Breaking Bad gemacht, bei The Blacklist und dann auch bei Better Call Saul. Und seit 2016 auch bei Preacher. Er ist also auch so Komponist für Fernsehserien. Hat dafür auch ein paar Mal irgendwelche Auszeichnungen bekommen für Breaking Bad, genau. Dann kommen wir schon, achso, Kamera habe ich vergessen. Kameras von Kira Kelly, über die habe ich nichts gefunden, und Magdalena Gorka. Das ist eine polnische Kamerafrau, die hat vorher gemacht, unter anderem Paranormal Activity 3, Doom Patrol, keine Ahnung, denn Into the Night, das war diese Serie, wo die mit dem Flugzeug unterwegs sind und unten irgendein Virus auf der Erde herrscht und alle sterben. Dann kommen wir zum Cast. In der Hauptrolle, wir haben sie schon gesehen, bei Hawkeye, das muss man vielleicht sagen, das Ganze hier ist quasi ein Spin-off zu der Hawkeye-Serie und läuft auch unter diesem Marvel Searchlight-Banner, wie auch schon das Guardians of the Galaxy Holiday Special und dieser Werewolf by Night, dieser Kurzfilm, es läuft unter dem gleichen Banner. Kann deswegen auch ein bisschen in Häkchen härter sein. Also, Hauptrolle haben wir schon gesehen, Maya Lopez, Echo, gespielt von Alacqua Cox, die zufälligerweise genau die gleiche Einschränkung hat wie ihre Rolle. Sie ist auch taubstumm und ihr fehlt auch ein Unterschenkel. Trägt also auch Prothese, genau wie ihre Rolle in der Serie. Hat vorher auch nichts anderes gemacht, Hawkeye und Echo. Dann in der Rolle des Henry Lopez, das ist, glaube ich, ihr Onkel in der Serie, gespielt von Shaske Spencer, auch Schauspieler mit indigener Abstammung, hat mitgespielt bei 3 Twilight-Filmen. Frag mich nicht, habe ich keinen einzigen von gesehen. New Moon, Breaking Dawn 1 und 2. The Society, Blindspot, The English, keine Ahnung, der ist mir unbekannt gewesen. Dann haben wir Chula, das ist ihre Großmutter, gespielt von Tantu Cardinal, auch indigene Abstammung, kanadische Schauspielerin. Die hat mitgespielt, einer ihrer allerersten Filme ist Der mit dem Wolf-Tanz mit Kevin Costner. Dann Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft, Legenden der Leidenschaft. Frontier, Wind River mit Jeremy Renner, also Hawkeye, sehr, sehr guter Film. Westworld und dann Killers of the Flower Moon hat sie letztes Jahr mitgespielt von Martin Scorsese, dieser Film mit Leonardo DiCaprio. Dann hier halt Echo. Dann haben wir Bonnie, das ist ihre Cousine, glaube ich, ne, die in ihrem Alter ist, gespielt von Devery Jacobs. Kommt auch aus dem französischen Teil von Kanada. Hat mitgespielt bei The Order, American Gods und zuletzt bei Reservation Dogs. Das ist diese Serie, die ist auch, ich glaube, das ist eine FX-Serie, die läuft auch auf Disney Plus. Das ist auch so eine Gruppe Jugendlicher Indigener irgendwo
Ja,
auch in
ja, ja.
Oklahoma. Ja, die ist auf jeden Fall, die ist auch ziemlich gut, die Serie. Wer da auch mitgespielt hat, ist Zan McLaren, ihr Vater William Lopez. Der hat auch bei Reservation Dogs mitgespielt, zuletzt bei No Hard Feelings. Das ist aber eigentlich, also wirklich, den hat habt ihr alle schon mal irgendwo gesehen. Wenn irgendwo ein Indigener dabei ist, dann ist er auch immer
Immer
irgendwie mit
dabei, er
dabei,
ist immer
ne?
dabei.
Was er vorher gemacht hat, seine erste Rolle war bei Tequila und Bonetti. Bernd, kennst du noch die Serie Tequila und Bonetti von 1992?
Verdammt, es sagt mir was.
Mir
Es
auch.
sagt mir was. Den Namen kenne ich auf jeden Fall. Was war Verdammt!
Das ist eine US-amerikanische Dramedy-Fernsehserie, 92. Die Hauptperson der Serie, Nick Bonetti, ist ein italienischstämmiger Polizist in New York. Er ist stolz auf seine Abstammung und fährt einen Cadillac Cabrio, welches er von seinem Vater geerbt hat. Toll, was ist das für eine Handlung,
Ah,
Alter?
ja, das ist so wie Stars.
Ja, genau. Genau, Moment, Bernd. Genau, er schießt ein Mädchen aus Versehen bei so einer Schießerei bei einem Einsatz und wird dann in ein anderes Polizeirevier versetzt und da trifft er seinen neuen Partner, den Burrito-fressenden Hund Tequila, eine Bordeaux-Dogge. Ja, alles klar. Oh,
Okay, eine Staffel 12, okay.
Weißt du, wer da mitgespielt hat? Terry Funk, der Wrestler. Der hat da in so...
Stimmt. Fuck, ja,
Jetzt sind wir komplett
stimmt.
weg. Auf jeden Fall, Zan McLaren hat auch mitgespielt bei Baywatch, auch Dr. Quinn, Chicago Hope und so weiter und so fort. Diese ganzen Serien in den 90er, 2000ern. Dann bei Bone Tomahawk, Fargo zuletzt, Westworld, 8 Episoden, Dr. Sleep hier, die Shining-Fortsetzung im Film.
Boah, die habe ich gestern geguckt.
Dr. Sleep. Ja, da hat er auch mitgespielt. Forever Purge, also der ist auf jeden Fall sehr weit rumgekommen. Wen wir schon gesehen haben, ist der Opa von Maya Lopez. Wie heißt das? Scully? Gespielt von Graham Greene, der hat auch bei Der mit dem Wolftanz mitgespielt. Mord ist ihr Hobby, Maverick, Stirb langsam 3 hat da mitgespielt. Ich glaube, da hat er irgendeinen anderen Polizisten gespielt. Und er hat natürlich Alan Bitterbug bei The Green Mile gespielt, der zuerst auf den Stuhl muss. Ich gehe die Meile entlang.
Ja, der Typ ist ja auch mal vertreten.
Der ist auch
Den
überall.
siehst du ja auch, und den siehst du ja auch sehr oft in irgendwelchen Filmen oder Serien.
Der hat auch hier Twilight der noch
So,
mitgespielt.
ne?
Wind River, Molly's Game. Also, Graham Greene kennt ihr auch alle. Dann haben wir natürlich, wer auch wieder auftaucht, Wilson Fisk, Kingpin, gespielt wieder von Vincent D'Onofrio. Der Hacker aus Men in Black. Private Paula aus Full Metal Jacket. Ihr wisst, wen wir meinen. Und wer auch wieder auftaucht, wie bei She-Hulk schon, ist wieder Matt Murdock, Daredevil, gespielt wieder von Charlie Cox. Ja, der hat eine ganz kurze, ja, der sind sie vielleicht 2 Minuten in der Serie. Der taucht nur ganz kurz nochmal auf, aber erinnert uns nochmal dran, dass das dasselbe Universum ist da in New York. So, fangen wir an. Ich habe die Serie letzte Woche geguckt. Bernd hat die jetzt quasi heute durchgeballert. Und die Serie folgt so einem wiederkehrenden Muster. Die ganzen Folgen sind, ich weiß gar nicht, nach was die benannt sind. Sind das Namen ihrer Vorfahren? Ich glaube, das sind. Also die erste Folge heißt zum Beispiel Chaffa. Denn die zweite ist Lorak, die dritte Tuklo, die vierte Talor und die fünfte Maya. Ich glaube, das sind immer, also der Name, Maya ist ja ihr eigener Name. Ich glaube, das sind immer ihre Vorfahren, weil fast jede Folge fängt damit an, dass wir erstmal in der Vergangenheit uns irgendwelche Vorfahren von Maya Lopez angucken. Und hier ist es nur, ich lese wieder vor, eine Rückblende enthüllt die Ursprünge der Choctaw, wobei Chaffa als Mensch, ja, steht's, als Chaffa als Mensch unter der Erde auftaucht. Im Jahr 2007 hatte Maya Lopez mit ihrer, achso, genau, wir sehen zuerst die irgendwo unter der Erde in so einer Höhle, irgendwie aus so Erdklumpen geboren werden. Die eine hat halt so leuchtende Hände und hatte irgendeine Kraft, die sie halt irgendwie da aus dieser Höhle raus katapultiert, und dann sind sie da irgendwo im Freien auf der grünen Wiese, und das ist so quasi der Ursprung dieses Stammes. So, war stehen geblieben. Wo ist meine Zusammenfassung? Hier. So, jetzt sind wir im Jahr 2007. Wir sehen die junge Maya. Im Jahr 2007 hatte Maya Lopez mit ihrer Mutter Talor einen Autounfall, weil Kriminelle die Bremsen ihres Autos beschädigt hatten. Nachdem sie bei dem Unfall sowohl ihr Bein als auch ihre Mutter verloren hat, zieht sie mit ihrem Vater William, den Schuler für den Tod ihrer Tochter verantwortlich macht, von Tomaha, Oklahoma, nach New York City. Das ist quasi gleich der Anfang. Wir sehen sie zuallererst in so einem Zelt, wie sie da mit ihrer Cousine draußen zeltet. Was man auch sagen muss, dadurch, dass sie ja taubstumm ist, läuft das meiste in Gebärdensprache ab. Ihre ganze Familie redet in deren Gebärdensprache. Die Serie hat hinterher zum Ende in so ein paar Tricks, damit dieses Lesen ein bisschen weniger wird. Das ist aber auch nicht wirklich, wirklich schlimm, weil alle, die mit ihr reden, die reden ja auch das, was sie mit den Händen auch reden. So. Und sie will denn wo irgendwie noch, was will sie haben, irgendwas wollen sie noch vom Kiosk holen, weil irgendwas fehlt.
Schokolade!
Schokolade, genau. Sie fährt mit ihrer Mutter nochmal los, und die ist dann kurz abgelenkt, will bremsen, und wird dann auf so einer Kreuzung, werden sie von der Seite gerammt. Ihre Mutter stirbt. Sie hat dann gleich so ein, ja, irgendwie so ein Stahlträger, hätte ich beinahe gesagt, irgend so eine Strebe vom Auto halt durch den Unterschenkel durch. Ihr muss das Bein abgenommen werden. Und ihre Großmutter, also Chula, macht ihrem Vater heftigste Vorwürfe, dass das schon von Anfang an der Untergang von ihrer Tochter war, dass sie mit diesem Mann zusammen war, weil er irgendwie immer so ein bisschen shady Business, Unterwelt, was zu tun hatte, und das hat ihrer Großmutter halt schon, in dem Fall seiner Schwiegermutter, schon immer missfallen. Und deswegen hauen sie von da ab und ziehen nach New York City. Sie lässt alles, was sie da hat, zurück. Und William, also ihr Vater, wird gleich Kommandeur der Trainingsanzugsmafia, die wir ja aus Hawkeye kennen. Während sein Arbeitgeber, also Wilson Fisk, der Kingpin, Mayas Adoptivonkel wird. Dann springen wir wieder so ein bisschen nach vorne. Jahre später wird Maya Zeuge, wie Clint Barton, also Hawkeye, die Trainingsanzugmafia angreift und William tötet. Sie sieht also live, wie Hawkeye als Ronin in dem Fall ihren Vater umbringt. Fisk sorgt dafür, dass Maya unter ihm arbeitet und verspricht, Williams Mörder zu finden. Während einer Mission für Fisk wird Maya von Daredevil angegriffen. Und das ist, kann man schon mal sagen, das ist der beste Kampf in der ganzen Serie. Was die Erwartung nach, weil es gleich relativ früh zu Beginn der ersten Folge passiert, die Erwartung relativ hochgeschraubt hat, was die Serie so auf diesem Action-Level nicht halten kann, was danach passiert. Die anderen Kämpfe sind dann wieder so ein bisschen, ja, nebensächlich, aber das hier ist ein richtig schöner, harter Kampf. Sie vermobbt die alles. Wir hatten es ja bei Hawkeye gesehen, wie sie auch schon Kickboxen trainiert und so weiter und so fort. Genau, da trifft es auf Daredevil, dem sie auch, ja, er verkloppt sie dann doch, also er kann sie dann besiegen, und als sie ihn gerade sich so wieder so ein bisschen sammelt, verschwindet er halt einfach. Und dann springen wir in die Hawkeye-Zeit, glaube ich. Im Dezember 2024 trifft Maya auf Barton, und nachdem sie erfahren hat, dass Fisk Williams Tod durch einen Hinweis auf Barton arrangiert hat, rächt sie ihren Vater, indem sie Fisk ins Auge schießt. Das ist das, was wir bei Hawkeye gesehen haben. 5 Monate später kehrt Maya nach Tamara zurück und trifft sich mit ihrem Cousin Biscuits, den haben wir jetzt ganz vergessen, gespielt von, wer ist der, Cody Lightning oder so ähnlich, der hat auch keinen Wikipedia. Cody Lightning hat leider keinen Wikipedia-Eintrag. Genau, Biscuits und ihrem Onkel Henry. Der hat in diesem verschlafenen Nester in Oklahoma so eine Rollschuhlaufbahn, wie man es schön aus den 80er Jahren kennt. Eine Disco-Rollschuhbahn drumrum, wo halt sich die hippen Kids treffen. Und was man auch sagen muss, Maya ist die ganze Zeit weiter mit ihrem Motorrad unterwegs. Das hat sie ja, glaube ich, bei Hawkeye auch schon gehabt, ne? Das ist auch Teil vom Intro, beziehungsweise in der ersten Folge gibt es nur das Intro als Outro quasi. Ist so mehr auf ihr Motorrad und wie sie durch die Gegend fährt aufgebaut. Genau, Onkel Henry. Sie überzeugt sie, also sie überzeugt die anderen beiden, niemanden von ihrer Anwesenheit zu erzählen. Maya bittet Henry, ihr bei der Sabotage von Fisks Betrieben zu helfen, damit sie sein Imperium übernehmen kann. Doch Henry weigert sich, da er seine Familie nicht gefährden will. An anderer Stelle erholt sie Fisk, der überlebt hatte, in einem Krankenhaus von seiner Verletzung. Sie ist also dahin gekommen, weil da hat er irgendwie so ein kleines Schmuggelgeschäft laufen in dem Kaff und das möchte Maya zerstören. Sie möchte der neue Kingpin werden oder Queenpin in dem Fall. Und am Ende sehen wir halt, Kingpin ist nicht tot, er lebt noch, natürlich. Stirbt ja hier keiner. Nein, nicht endgültig. Nichts ist für immer. Folge 2. Wie hieß die Folge doch gleich? Wir hatten sie eben, also das sind immer die Vorfahren. Folge 2 heißt Lovak. In einer Rückblende nach Alabama im Jahr 1200 nach Christus nimmt Lovak an einer Partie Choctaw Stickball. Das ist also so ein, ja, so ein Spiel, so ein Ballspiel, wo zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Das ist so ein bisschen Rugby-ähnlich irgendwie. Gegen einen anderen Stammteil. Als Lovaks Team kurz vor dem Sieg steht, schickt die gegnerische Seite einen beeindruckenden Krieger, der zum Ausgleich beiträgt. Lovak möchte unbedingt verhindern, dass ihr Team ins Exil geschickt wird, falls es verlieren sollte, und erhält während eines intensiven Nahkampfs eine Vision. Mit leuchtenden Händen bricht Lovak mit dem Ball aus dem Nahkampf aus und sichert ihrem Stamm den Sieg. Also, die hat dann auch so leuchtende Handinnenflächen, das ist immer so eine Spirale, die leuchtet irgendwie. Was genau diese Kraft kann, ist, dass irgendwie jede von diesen
Weiß
Vorfahren
man
hat so
nicht.
ein bisschen eine andere Kraft. Es wird nicht so vollständig erklärt, es wird nicht ganz klar, was am Ende
Nee.
Maya kann. Dann springen wir wieder in die Gegenwart. In der Gegenwart bittet Maya Biscuits um Hilfe bei der Entführung eines von Fisks Männern bewachten Güterzugs. Sie findet einen Munitionscontainer und platziert eine selbstgemachte Bombe in einer der Kisten. Als sie versucht auszusteigen, bleibt ihre Beinprothese in einer Kupplung stecken, also zwischen diesen beiden Waggons. Maya erhält eine
Ja.
Vision ihrer Vorfahren und schafft es dann, die Kupplung abzustoßen, also besonders stark auf einmal, um ihr Bein zu befreien. Nachdem ihre Hände zu leuchten beginnen, also das wird zum Satz davor, die Lieferung kommt in einer von Fisks Waffenkammern in New York an. Zane, der Anführer des Black Knife Kartells, schickt Männer, um die Kiste auszuladen, wodurch Mayas Bombe ausgelöst wird, die die Anlage zerstört. Maya bekommt später eine neue Beinprothese von Scully, das ist der Ältere, also Opa, ne? Der
Genau,
verrät, dass eine der Frauen in Mayas Vision Chaffa war, die erste Choctaw. Henry erfährt von der Munitionsexplosion und konfrontiert Maya später mit der Warnung, diese Angriffe zu stoppen, bevor sie Menschen in ihrer Nähe verletzt, aber sie weist dies zurück. Unterdessen erhält Shula, also ihre Oma, die Nachricht, dass Maya in der Stadt ist, und Bonnie erfährt von Biscuits von Mayas Rückkehr in Tamaha. Maya weigert sich, mit einem von ihnen zu interagieren. Ihre Cousine ist mittlerweile bei der Polizei in
bei der Feuerwehr.
bei Feuerwehr. Ach, okay, ich dachte, es wär Polizei gewesen.
Nee, Feuerwehr. Nein, nein, Feuerwehr sie.
Feuerwehr. So, Folge 3, Tuglo. In einer Rückblende in Spe ich Mir ist was richtig Dämliches passiert. Ich habe vor den ersten beiden Folgen gesehen. Da muss ich wohl irgendwie eingepennt sein. Habe eine ganze Folge verpennt. Und als ich den nächsten Tag wieder auf Starten gemacht habe, habe ich die vierte Folge zuerst gesehen. Und als die zu
Okay.
Ende war, ist mir aufgefallen, dass als nächstes das Finale kommt. So, hä, irgendwie, was passt hier nicht? Dann habe ich die dritte Folge nochmal danach geguckt. Und dann die fünfte. So ein bisschen Star Wars-Reihenfolge hier. 1, 2, 4, 3, 5. Naja. So, also dritte Folge. In einer Rückblende ins späte 19. Jahrhundert übt Tuklo das Schießen mit ihrem Vater, einem der Light Horsemen. Obwohl sie Light Horsemen werden möchte, verbietet ihr Vater dies aufgrund ihres Geschlechts. Also es sind immer, ihr Vorfahren sind alles Frauen. Tuklos Vater reitet los, um einige örtliche Kriminelle zu konfrontieren, während Tuklo ihr wie eine Choctaw-Kriegerin die Haare flechtet. Sie erhält eine Vision von Chaffa und Lovak und ihre Hände beginnen zu leuchten. Die Kriminellen überfallen Tuklos Vater, aber sie hört den Angriff und kommt rechtzeitig, um ihn und seine Gruppe zu retten. Ist quasi so ein bisschen wie Marshall Bravestar, ne?
Ja.
Stark wie ein Bär, Ohren von einem Puma, so ungefähr.
Augen des Falken noch.
Naja, dann Heilkräfte kommen später dazu. In der
Ja.
Gegenwart wird Scully von Schuler besucht, die sie ermutigt. Also sie sind auf jeden Fall irgendwie nicht mehr zusammen. Opa und Oma.
Nee.
Diese ermutigt sie, an Maya zu wenden. Maya erhält plötzlich eine Vision von Shaffa, Lorak und Tuklo und wird von Henrys Mitarbeiterin Vicky gefangen genommen. Es stellt sich heraus, dass Vicky mit Fisk verbündet ist und die Organisation auf Mayas Aufenthaltsort aufmerksam gemacht hat. Er hält Maya und Henry in Henrys Bowlingbahn als Geiseln und nimmt Bonnie gefangen, nachdem sie Henry besucht hat. Zane kommt zu Maya, verrät und tötet Vicky. Nach einer Konfrontation mit Bonnie wegen ihrer Abwesenheit entkommt Maya und greift Zanes Vollstrecker an. Zane bedroht Bonnie und Henry und hält Maya mit vorgehaltener Waffe fest, während er sich darauf vorbereitet, sie und Henry zu erschießen.
Nachdem Aber der Kampf war auch gut gewesen.
Stimmt, der Kampf war auch gut. Das ist doch denn, ne? Ah, hier, ja. Sie ist denn abgehauen ins, wie heißt es, ins Lasertag. Weil das ist so, das ist nicht nur eine Rollschuhbahn, das ist eine Bowlingbahn, so ein Lasertag, wie man es halt so heutzutage kennt, so ein Vergnügungsort. Ja. Und sie ist in diese Lasertag gegangen, wo halt so flackernde Lichter sind und die Musik in der Lasertag-Anlage ist komplett aufgedreht, wodurch alle quasi auf demselben Level sind, weil keiner sich verständigen kann und alle quasi stumm sind durch die laute Musik. Also hat Maya dadurch sich so einen kleinen Vorteil verschafft und verkloppt die dann alle. Nachdem Zane und seine Männer einen Anruf erhalten haben, gehen sie. Maya schickt Bonnie weg und verspricht, sich später mit ihr zu versöhnen. Maya erfährt von Henry, dass Fisk noch lebt und Henry verspricht, ihr zu helfen. Scully verleiht Maya einen neuen Look für ihre Prothese. Die kriegt eine etwas, wollte so eine, ja, so eine klapprige Prothese. Jetzt kriegt sie so eine, ihr Opa ist Bastler irgendwie und hat eine neue Prothese gebastelt.
Carbon-Ding.
Genau. Auf dem Weg aus der Stadt kehrt Maya nach Hause zurück und wird dort von Fisk konfrontiert. Und jetzt kommt der Twist oder die Hilfestellung, was er hat. Er hat sich so ein Augmented Reality Programm basteln lassen. Die haben dann beide kriegen so Kontaktlinsen, also Maya und er. Und ihr wird über diese Kontaktlinse dann immer gezeigt, wenn er etwas sagt, tauchen vor seinem Körper so Hände auf und machen diese Gebärdensprache. Und wenn sie irgendwelche Gebärden macht, dann wird das für ihn gleich von der Kontaktlinse übersetzt und als Ton ausgegeben. So wird das so ein bisschen übergangen, dass die beiden sich nicht verständigen können. Was nochmal wichtig wird, dass er keine Gebärdensprache gelernt hat, obwohl das ist ja quasi, ne, er ist ja der Mentor von ihr und Familie, sagt er die ganze Zeit, aber das nimmt sie ihm ein bisschen krumm, dass er in der ganzen Zeit nie das selber gelernt hat. Am Anfang, als sie noch immer, oder wenn wir Szenen aus der Vergangenheit sehen, wo sie noch klein ist, sehen wir immer, wie er noch so einen Dolmetscher dabei oder eine Dolmetscherin dabei hat. Die auch in einer Folge da so, na hier, du kannst jetzt gehen, dein Job ist erledigt, und dann wird die Dolmetscherin einfach kurz weggekniftet. So, vierte Folge, die heißt Taloa, also so wie ihre Mutter. Im Jahr 2008 wird eine junge Maya von einem Eisverkäufer beschimpft, der ihre Bitte um ein Eis nicht versteht, weil sie halt nur mit den Händen kommuniziert. Ein wütender Fisk revanchiert sich, indem er den Verkäufer brutal angreift. Obwohl Maya dies beobachtet, zeigt sie gegenüber dem Verkäufer weder Angst noch Mitgefühl. Die tritt doch selber noch drauf, die kleine Maya. Einige Jahre später ist Maya gerade dabei, für Fisk zu arbeiten, als er ihr eine letzte Lektion erteilt. Sie können nur einander vertrauen. Während sie ihr gemeinsames Abendessen beenden, wird Fisks ASL übersetzen, also, ne, was ich gerade meinte, entlassen und bald getötet. Also, was heißt bald? Gleich im Nebenraum, als auf dem Flur ist, wird sie einfach abgeknallt. In der Gegenwart gibt Fisk Maya eine Augmented Reality Kontaktlinse, damit sie ohne ASL-Dolmetscher kommunizieren können. Fisk sagt ihr, dass er ihr sein kriminelles Imperium überlassen wird, wenn sie sich bereit erklärt, mit ihm nach New York zurückzukehren, und gibt ihr damit einen Tag Zeit, sich zu entscheiden. Maya teilt dies mit Henry, erhält aber plötzlich eine Vision ihrer Vorfahren. Auf dem Choctaw Power Festival Gelände erhält Chula die gleiche Vision. Das ist also so ein Festival, was die Choctaw da halt irgendwie jedes Jahr, wie so eine Kirmes halt. Und Chula hat da auch so, die haben da alle ihre eigenen Stände und so weiter und so. Was wir vorher auch gesehen haben, dass Chula, weiß nicht, ob das in der Folge ist, dass Chula dabei ist, so einen Anzug zu nähen. Sie hat natürlich, beziehungsweise hat sich von Scully, hat sich ihre alte Nähmaschine besorgt und näht an so einem Anzug. Das ist natürlich schon so, okay, das wird dann der neue Kampfanzug von ihrer Enkel. Ja. Die gleiche Vision. Henry bringt Maya zu Chula, die ihr erzählt, dass ihre Vorfahren ihnen helfen, wenn sie es am meisten brauchen, und von einer Vision erzählt, die sie bei der Geburt von Mayas Mutter hatte. Maya geht wütend weg und fühlt sich als Kind von Chula im Stich gelassen. Chula beginnt später mit der Arbeit an einem besonderen Kleidungsstück, hatte ich ihn, oder? In dieser Nacht geht Maya zu Fisks Hotel mit der Absicht, ihn zu töten. Fisk enthüllt ihr, dass er seinen Vater getötet hat, nachdem er gesehen hatte, wie er seine Mutter geschlagen hat, und sagt ihr, sie soll ihre Drohung wahr machen, wenn sie das brauche, aber sie weist dies zurück. Er wiederholt seine Einladung, sich ihr in New York anzuschließen, ist jedoch wütend, als er am nächsten Morgen erfährt, dass Maya Tamara ohne ihn verlassen hat. Wir sehen in der Rückblende, wie er seinen Vater umbringt, Kingpin, mit so einem Hammer, ne?
Ja.
Ist auch enorm saftig, wenn ich das mal sagen darf.
Mhm.
Also er ist auch Opfer von einem gewalttätigen Vater, Mutter geschlagen, und dann ist der kleine Wilson ausgerastet und hat seinen Vater mit einem Hammer traktiert. Folge 5 heißt Maya, also so wie Maya Lopez halt. In der Rückblende in ihre Kindheit schießt Maya mit einer Steinschleuder auf einen Specht. Taloa, also ihre Mutter, tadelt Maya dafür, dass sie ein unschuldiges Leben verletzt hat, und heilt mit leuchtenden Händen den Specht, sie hat also diese Heilkräfte. Später lassen die beiden es wieder in die Wildnis frei. In der Gegenwart teilt Biscuits Maya mit, dass Chula und Bonnie vermisst werden, und sie kehrt nach Tamara zurück. Sie besucht Chulas Haus und wird von einer Vision ihrer Mutter Taloa empfangen. Taloa sagt ihr, dass sie die Verkörperung des Erbes ihres Volkes ist und dass dieses Erbe in ihren Handlungen widerhallen wird, wie ein Echo. Daher kommt der Name, weil alle Taten ihrer Vorfahren in ihr widerhallen werden. Widerhallen, wo war ich denn? Hier. Die Vision endet und enthüllt Chulas fertiges Kleidungsstück. Also hat sie denn ihre neue Klamotte. Beim Choctaw Power Festival macht Maya Fisk ausfindig, der Chula und Bonnie entführt hat, und droht, ihre gesamte Familie zu töten, weil sie ihn betrogen hat. Biscuits macht Fisks Männer mit einem Monster Truck kampfunfähig. Biscuits ist so ein Typ, der sieht so ein bisschen aus wie hier der von Hangover. Zach Galifianakis, also der, die...
Ja, stimmt, ja, ja.
So ein bisschen
ja,
ähnlicher Typ wie...
Ähnlichkeit ist schon, ja.
Er kommt dann halt mit dem Monstertag und lenkt und macht die da fertig. Und Henry tötet Zane, diesen Typen, der ihn also verraten hat. Maya teilt ihre Choctaw-Kräfte mit Chula und Bonnie, die Fisks Männer überwältigen. Mit Hilfe ihrer Kräfte erinnert sich Maya an Fisk, wie sein Vater seine Mutter geschlagen hat, um sein Trauma zu heilen und ihm zu helfen, seine Wut loszulassen. Zurück in der Realität verlangt der empörte Fisk zu erfahren, was sie ihm angetan hat, und verlässt das Festival, bevor die Polizei eintrifft. Also ein relativ unspektakuläres Ende. Am nächsten Tag verabschiedet sich Maya von ihrer Familie, bevor sie Tamara verlässt. In einer Szene mitten im Abspann verfolgt Fisk mit Interesse eine Nachrichtenmeldung über den Mangel an Spitzenkandidaten bei den New Yorker Bürgermeisterwahlen. Wir können also davon ausgehen, dass Wilson Fisk den Donald Trump Weg wählen wird und als Verbrecher dann, wann auch immer, bei Daredevil wahrscheinlich Bürgermeister
von wahrscheinlich New York bei Daredevil werden. Ja, muss ich auch kurz sagen.
Und das war's. Dann ist die Serie zu Ende. Ist relativ unspektakulär, das Ende.
Mhm.
Und wir haben jetzt keine Ahnung, ob Maya nochmal auftaucht. Ich meine, es wäre auch blöd, sie jetzt nicht auftauchen zu lassen. Wo sie jetzt ihren Anzug erst bekommen hat. Ich nehme an, dass sie vielleicht auch in Daredevil auf jeden Fall nochmal auftauchen wird.
Ja, glaube ich auch.
Ja, was sagst du sonst, Bernd?
Ja, also schlecht war es nicht. Also ich würde ihn echt so im Mittelfeld ansiedeln, die Serie, ne? Also wie gesagt, ne?
Ja, muss ich auch sagen, gerade da es auch noch so kurz ist, guckt sich relativ schnell weg. Das hat dann halt auch ein bisschen die nötige Härte, die sonst manchmal fehlt. Mhm. Wilson Fisk ist super, muss man sagen. Also Kingpin, Vincent D'Onofrio ist super.
Ja.
Maya macht es auch gut, die war auch bei Hawkeye schon sympathisch. Und sonst, ja, ist halt wirklich sehr auf die Vorfahren und die Community und so bezogen, ja.
Ja.
Ja. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was wir noch groß erzählen sollen dazu.
Ja, das ist halt... War okay. Das war das Einzige, was vielleicht ist, so ein bisschen gegriffen, das hätten sie vielleicht noch ein bisschen erklären können. Fand ich.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Die Kräfte sind eher so, ja gut, die eine ist halt super stark, dann kann sie irgendwie super hören, dann kann sie heilen. Was weiß ich, also so richtig erklärt wurde es jetzt nicht. Die
Nicht.
Huster, die kommen ohne Hacken hier durch. Es ist unglaublich. Nee, ja, dann würde ich sagen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, guckt gerne mal rein. Also es gibt auf jeden Fall, es gibt schlechtere und es gibt auch bessere Serien. Die ist wirklich, wie Bernd meinte, im Mittelfeld kann man absolut gucken. Dann
Jo.
ist das die letzte MCU-Folge für dieses Jahr. Nächste Woche, ihr wisst es, gibt's Hobbit 1, 2, 3 am 29., 30. und 31. Dezember als Jahresabschluss. Oh ja, ich bin immer noch beim dritten Teil. Also die ersten beiden habe ich hoffentlich schon gegeben. Ich guck gerade den dritten. Zumindest, die sind ja auch immer
Ach,
zweieinhalb, zwei Stunden 40 oder so lang. Denn immer Notizen machen, das ist, ja. Naja. Gut, und dann in 2 Wochen, also am 5. Januar, reden wir denn über das, was vielleicht wichtig ist für Deadpool und Wolverine. Also unser kleines X-Men Deadpool Rewind. Also nochmal ein kurzer Überblick über die Sony Marvel-Filme. Und dann in 2 Wochen danach geht es dann an Deadpool und Wolverine, der nächste reguläre MCU-Film. Da ist Hoffi dann auch wieder mit dabei. Und dann gibt es noch Agatha All Along 2 Wochen später. Das sind ja die aktuellste Serie, die jetzt zu Halloween lief. Dann ist noch Hulk, den wollten wir nochmal nachholen, den Edward Norton Hulk. Und dann ist auch schon Captain America 4. Das ist dann erstmal der vorläufige Abschluss des MCU-Specials. Weil dann ist das Material erstmal soweit wieder aufgebraucht. Ob wir den Rest dann jeweils immer aktuell Kino oder wenn sie irgendwo verfügbar sind, nochmal so reinpacken, werden wir sehen. Aber soweit ist das erstmal der weitere Plan. So, erstmal danke für euer Ohr und wir können jetzt sagen, frohe Weihnachten. Wenn ihr das jetzt hier hört, frohe Weihnachten. Geruhsame Weihnachten, friedliche Weihnachten, bleibt gesund, bleibt besinnlich, streitet euch nicht und
Treibt das nicht
treibt es nicht zu bunt. Adios.